Verzeihung, aber langweiliger, angestaubter und trockener kann eine Überschrift nicht klingen. 50-jähriges Bestehen des Umweltbundesamtes. Und gründlicher kann man sich nicht täuschen. Hallo, ich bin Birgit Magira und ihr erfahrt in dieser Folge IQ, wie wichtig dieses Umweltbundesamt für uns alle ist und wie revolutionär seine Gründung damals war. Dafür gehen wir jetzt zurück in eine Zeit, als Willy Brandt Bundeskanzler in der BRD war und die Fußballnationalmannschaft der Herren gerade den WM-Titel im eigenen Land geholt hat. 1974 war das. Damals gab es die Grünen noch nicht und noch keine Umweltschutzbewegung. Ja, noch nicht mal das Wort Umwelt. Renate L. erzählt die ganze Geschichte des Umweltbundesamtes, des UBA.
Die Gründung des Umweltbundesamtes im Jahr 1974 war Teil des ersten Umweltprogramms einer Bundesregierung. Das Amt befasste sich anfangs vor allem mit Abfall, Luftverschmutzung, Lärm und erfand den blauen Engel für umweltfreundliche Produkte wie Haarspray ohne ozonschädliches FCKW. Umweltpolitik hat in diesen Anfangsjahren vor allem die Funktion einer Bremse, sagt der Umwelt- und Technikhistoriker Frank Ükötter von der Ruhr-Universität Bochum.
Grenzen einziehen, Bremsen, die vielen kleinen Stellschrauben, die vielen Grenzwerte, die vielen technischen Standards, mit denen man exzessive Umweltschäden einfangen kann.
Das Umweltbundesamt oder kurz UBA steht dabei zwischen dem Streben nach Wirtschaftswachstum einerseits, für das symbolisch noch der rauchende Schornstein steht, und andererseits der aufkommenden Angst vor Gesundheitsschäden und Naturzerstörung.
Andere betonen, wie wichtig die Probleme sind und fordern Lösungen. Und dann kommt das Umweltbundesamt und sagt, wir messen hier Probleme, wir können Probleme quantifizieren, wir können sie einschätzen, wir können Maßnahmen durchrechnen, die etwas dagegen tun, dann sagen, diese Maßnahmen sind so effektiv und natürlich auch so teuer. Auch das gehört ja immer zur Umweltpolitik, zu gucken, wie teuer etwas wird. Das ist die Aufgabe des UBA, die Kleinarbeit, die nur dann funktioniert, wenn andere politisch Druck machen.
Dieser Druck kommt ab den 80er Jahren auch aus der wachsenden Umweltbewegung und von einer neuen Partei, den Grünen. Berichte zu aktuellen Umweltgefahren muss das UBA vor der Veröffentlichung erst der zuständigen Abteilung des Innenministeriums vorlegen. 1984 ist das Thema eines Berichts Formaldehyd. Die Chemikalie steckt damals in Möbeln aus Pressspanplatten, ist also allgegenwärtig in deutschen Haushalten und Büros. Doch das inzwischen CSU-geführte Ministerium will den Bericht nicht veröffentlichen. Der Chemiker Uwe Lahl, damals wissenschaftlicher Berater der Grünen Bundestagsfraktion, erinnert sich noch gut.
Der sollte umgeschrieben werden und es war Einfluss der chemischen Industrie oder der stoffverwendenden Industrie. Der ist uns also zugespielt worden und zwar auch bewusst von Leuten aus dem Amt, die ihre Erkenntnisse nicht publizieren durften. Das war also eine Unterdrückung von wissenschaftlichen Fakten. Ich meine, man kann immer unterschiedlicher Meinung sein bei der Bewertung, aber das Unterdrücken von wissenschaftlichen Fakten geht einfach nicht.
Der Bericht gelangte via Opposition doch in der Original-UBA-Fassung in die Öffentlichkeit und Formaldehyd wurde später als krebserregend eingestuft.
So habe ich das Umweltbundesamt kennengelernt damals, wo es eine Reihe von mutigen Damen und Herren gab, die sich sowas nicht gefallen lassen haben. Das hat man damals versucht und das war erfolglos, das versucht man heute nicht mehr.
Für das Selbstverständnis des UBA entscheidend ist die Orientierung an wissenschaftlich erwiesenen Fakten. Uwe Lahl erarbeitete zum Beispiel Ende der 70er Jahre eine Nachweismethode für Schadstoffe in Wasser, aus dem er mit finanzieller Unterstützung des UBA ein praxistaugliches Verfahren entwickeln konnte.
Ein Nachweisverfahren, was dann dazu führt, dass ein Wasserwerk geschlossen werden muss oder auch andere schwierige Diskussionen öffentlich stattfinden, ist ja nicht einfach. Aber das Amt wollte diese Erkenntnisse gewinnen.
Und das ist heute noch so. Der Gewässerökologe Matthias Lies am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hat unter anderem Pestizidkonzentrationen in Bächen und deren Auswirkungen untersucht. Es zeigte sich, dass die Auswirkungen bei den meisten Pestiziden viel stärker sind als vom UBA angenommen.
Da hatte ich mit einem gewissen Unwillen gerechnet von Seiten des UBAs, weil die haben ja im Prinzip gesagt, die Konzentration ist sicher und wir sagen, nee, ein Zehntel davon ist sicher. Aber das haben sie sozusagen geschluckt und haben gesagt, wir müssen unsere Risikobewertung verbessern. Und das fand ich doch sehr beeindruckend.
Aufgrund derartiger Erkenntnisse können dann neue Regeln für die Pestizidanwendung oder sogar Grenzwerte entstehen. Allerdings dauert das viele Jahre. Wobei Grenzwerte heute gar nicht mehr so stark im Fokus stehen wie in den Anfangsjahren des UBA, sagt der Umwelthistoriker Frank Ükötter.
Es geht darum, etwas Neues zu bauen. Sei es ein klimaschonendes Energieregime, sei es eine Landwirtschaft, die Biodiversität schont. Die Themen, um die sich Umweltpolitik heute dreht, ist das langfristige Gestalten, eine ökologische Nachhaltigkeit, die aber Gesellschaft und soziale Gerechtigkeit nicht aus dem Blick gerät.
Das wissenschaftliche Spektrum des UBA hat sich vergrößert. Heute werden nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche und soziale Auswirkungen untersucht. Natürlich mit demselben hohen wissenschaftlichen Anspruch wie in den Jahrzehnten zuvor. Das hat erst kürzlich auch der strenge Wissenschaftsrat bestätigt, der normalerweise Forschungsinstitute unter die Lupe nimmt. Er sagt:
Für seine Forschungsleistungen genießt das UBA einen national wie international sehr guten Ruf.
Ein ungewöhnliches Lob für ein Bundesamt.
Happy Birthday, 50 Jahre Umweltbundesamt. Renate L. war das und jetzt sitzt sie hier im Studio. Renate, Umweltbundesamt klingt schon sehr nach Behörde und staubigen Aktenschränken, aber es ist wohl ganz anders.
Ja, das haben wir ja eben schon gehört. Es ist vor allem ein Amt, was auch für Wissenschaft steht. Und ich glaube, ein anderes Stichwort, was gut passt, ist Innovation. Schon allein, wenn man überlegt, dass der Begriff Umwelt 1974 überhaupt noch nicht im allgemeinen Sprachgebrauch war. Stattdessen hat man zum Beispiel von Lufthygiene gesprochen, wenn es um Abgase ging. Und man muss auch wissen, die Umweltpolitik der 70er Jahre, das war so eine Art Revolution von oben. Die Umweltorganisationen, die wir heute kennen, die gab es da überhaupt noch nicht. Da passt dazu natürlich die Gründung eines Amtes. Und die Umweltorganisationen, die werden aber bei etlichen Themen zu Multiplikatoren oder Verbündeten des UBA, wenn es darum geht, Druck zu machen, um neue Standards zu setzen. Und ein Erfolgsfaktor der frühen Jahre, das war auch der erste Präsident des UBA, der hat es 21 Jahre lang geführt, Heinrich von Lersner, ein Jurist, der aber im Innenministerium schon für Umweltthemen zuständig gewesen war und offenbar einen sehr klaren Kompass hatte, was die Wissenschaft betrifft. Und er konnte wohl auch unangenehme Wahrheiten diplomatisch vermitteln.
Unangenehme Wahrheiten gab es Mitte der 70er Jahre sicher noch viele. Da haben ja zum Beispiel noch die Schornsteine munter gequalmt ohne jeden Filter.
Es gab so ein paar grobe Filter, aber man kann sich das heute kaum noch vorstellen. Es gab da noch die Einstellung, das sind eben die Nebenwirkungen des Wirtschaftswunders, das muss man in Kauf nehmen. Aber es gab eben auch schon Vordenker, die gesagt haben, muss man nicht, darf man nicht. Und die Menschen haben gerade vom Umweltbundesamt erfahren, um was es geht und dass man eben was dagegen tun kann und muss. Wenn man zum Beispiel auf den blauen Engel für umweltfreundliche Produkte achtet. Man konnte auch beim zentralen Antwortdienst des UBA anrufen und sich was erklären lassen. Heute gibt es jede Menge unabhängige, fundierte Umweltinformationen auf www.uba.de. Und seit 1984 veröffentlicht das UBA auch jedes Jahr die Daten zur Umwelt. Da konnte man dann zum Beispiel nachlesen, wie viel Schwefeldioxid oder Blei in die Luft geblasen wurde und wie die Werte im Laufe der Jahre dramatisch nach unten gingen. Aber das waren ja nicht nur Autos und Fabriken, sondern auch ganz alltägliche Massenprodukte, die damals große Probleme verursacht haben. Da war wirklich jeder und jede betroffen. Zum Beispiel Batterien mit hochgiftigem Cadmium oder die damaligen Waschmittel.
Oh, da gibt's Fotos, da schwimmen ganze Schaumberge auf den Flüssen.
Ja, diese Schaumberge, die waren ein Symbol für etwas, was schiefläuft. Die Tenside, also praktisch die Seife im Waschmittel, die waren nicht biologisch abbaubar, daher der Schaum. Und dann gab es da auch noch Phosphate in den Waschmitteln. Die haben Algen unmäßig wachsen lassen. Dadurch sind Gewässer umgekippt, so nannte man das. Da war kein Sauerstoff mehr drin. Die Fische sind gestorben, schwammen mit dem Bauch nach oben. Und dann wurde gesetzlich geregelt, wie Waschmittel zusammengesetzt sein müssen. Das war ja auch eine technische Innovation für den Umweltschutz. Und heute denkt man darüber überhaupt nicht mehr nach. Aber was ich auch interessant fand, als ich mich jetzt mit der Geschichte des UBA beschäftigt habe, dass es Themen gibt, die seit Jahrzehnten aktuell bleiben, aber sich im Lauf der Zeit verändern, zum Beispiel Abfall.
Okay, also 70er, 80er Jahre, Blick nochmal auf damals. Mülltrennung gab es damals ja noch nicht.
Kaum. Und vor allem noch schlimmer, der Müll landete an vielen Orten auf einer völlig ungesicherten Müllkippe, einfach eine Grube irgendwo. Küchenabfälle, Flaschen, alte Farben, Elektrogeräte, alles. Dann wurde ein Abfallbeseitigungsgesetz erlassen. Heute haben wir das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und dieses Konzept, das hatte das UBA schon sehr früh im Auge. Das hat nicht nur auf aktuelle Probleme reagiert, sondern immer schon weiter in die Zukunft gedacht. Zum Beispiel schon 1979, Als in den Schornsteinen gerade mal gröbster Ruß ausgefiltert wurde, hat das Uber sich schon mit Messtechnik für Feinstaub beschäftigt.
Du hast es am Anfang schon gesagt, es ist die Behörde gewordene Innovation quasi damals zumindest gewesen. Wie ist es heute, Renate? Würdest du sagen, das Uber ist heute auch seiner Zeit wieder voraus?
Es versucht seiner Zeit voraus zu sein. Dafür gibt es sogar eine eigene Abteilung. Da ist dann die Rede von strategischer Vorausschau und Horizon Scanning, also frei übersetzt den Horizont absuchen, um frühzeitig Entwicklungen zu erkennen, bei denen man vielleicht auch zuerst gar nicht an die Umwelt denkt, zum Beispiel Kryptowährungen.
Moment, ja genau, also da würde ich jetzt überhaupt nicht ans Uber denken bei Kryptowährungen.
Ja, aber um die zu erzeugen, braucht man sehr viel Energie und viele Computer. Okay. Da entsteht dann jede Menge Elektroschrott, wobei es auch Versuche gibt, nachhaltige Kryptowährungen zu erzeugen. Das Uber will einfach nichts übersehen und will vor der Welle sein. Und auch das Umweltministerium fragt dann bei neuen Themen des Uber, wo seht ihr den dringendsten Handlungsbedarf? Welche Daten und Fakten gibt es? Um dann schrittweise neue Konzepte zu entwickeln, die irgendwann vielleicht ein Gesetz werden. Aktuell zum Beispiel die neue nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie.
Vorhin im Beitrag hast du genau dazu schon gesagt, das war ein Wandel im Lauf der vergangenen 50 Jahre, weg von Grenzwerten hin zu Strategien.
Zum einen das. Und zum anderen ist das Uber inzwischen auch eine Vollzugsbehörde für einige Umweltgesetze. Das klingt jetzt wirklich nach Bundesamt. Es überwacht zum Beispiel den Emissionshandel mit CO2 oder die Elektroaltgeräteentsorgung. Und es ist in Deutschland zuständig für die europäische Chemikalienverordnung REACH. Diese Vollzugsaufgaben, die sind eine der vier Kernbereiche im Uber. Neben Forschung, einschließlich Umweltbeobachtung, Politikberatung und dem Dialog mit der Öffentlichkeit. Und dieser letzte Punkt, zu dem gehört natürlich auch der Dialog mit uns Journalistinnen und Journalisten. Und da kann ich aus inzwischen jahrzehntelanger Erfahrung sagen, beim Uber bekommt man immer klare Fakten und offene Worte, immer evidenzbasiert, also wissenschaftlich fundiert.
Klingt so insgesamt schon nach einer Erfolgsgeschichte.
Ja, das kann man klar sagen. Das Uber hat die Umweltpolitik in Deutschland entscheidend vorangebracht und das wird sicher auch so bleiben, weil das Amt innovativ ist und selbstbewusst seine Prinzipien lebt.
Herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag. Renate L. war das zu 50 Jahre Umweltbundesamt. Danke dir.
Gerne.
Und wie immer findet ihr einige weiterführende interessante Links in den Shownotes. Zum Beispiel auch über die radikalisierte Umweltbewegung, Ökoaktivismus in der Akzeptanzfalle oder auch über die Geschichte der Umweltbewegung. Und wer in der ARD-Audiothek mit den Stichworten Kryptowährung oder Bitcoin sucht, bekommt auch einige interessante Vorschläge zum Weiterhören. Ich bin Birgit Magira, sag danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald mal wieder.